Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz und folgenden Themen in dieser halben Stunde. Seit dem Wochenende werden in Deutschland Menschen gegen Corona geimpft. Und obwohl es noch längst nicht genug Impfstoff für die ganze Bevölkerung gibt, wird jetzt schon darüber diskutiert, ob für Geimpfte andere Regeln gelten sollten als für Nicht-Geimpfte. Dazu gleich mehr. Außerdem gucken wir auf die Lage der Flüchtlinge in Bosnien und das geplante Investitionsabkommen zwischen der EU und China steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Im Hintergrund nach dieser Sendung um 20 vor 7 geht es dann darum, wie sich der Welthandel im Schatten von Corona verändert. Erstmal aber zu den Corona-Impfungen. Seit Sonntag wird ja bundesweit geimpft. Zuerst sind die über 80-Jährigen dran, vor allem die, die in Heimen leben. Bis irgendwann dann auch junge Menschen ohne Vorerkrankungen geimpft werden können, wird es wahrscheinlich noch Monate dauern. Trotzdem gibt es jetzt schon die Debatte, ob es für Geimpfte weniger Einschränkungen geben könnte oder sollte. Vertreter von Union und SPD haben deutlich gemacht, dass sie keine Ungleichbehandlung wollen und dass sie prüfen wollen, ob sich das auch im privatwirtschaftlichen Bereich verhindern lässt. Gudula Geuter fasst die Debatte zusammen.
Kneipen, die nur für Geimpfte öffnen, Pflegeheime, die Nicht-Geimpften den Zutritt verweigern. Manche fürchten solche Szenarien. Mindestens Teile der Koalition aus CDU, CSU und SPD denken darüber nach, eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften durch private Dienstleister zu verbieten. Seine Fraktion prüfe gesetzliche Maßnahmen, sagte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner der Zeitung Die Welt und fügte gegenüber unserem Hauptstadtstudio hinzu:
Wenn Bürger Sonderrechte bekommen, dann ist es immer ein heikles Thema und will gut überlegt sein.
Allerdings ist noch vieles offen, was das Virus und was die Wirkung von Impfungen betrifft, mit Folgen für diese Frage.
Wenn jetzt noch nicht einmal klar ist, ob Geimpfte nicht doch noch ansteckend sind, und wenn noch nicht gesichert ist, dass alle Bürger überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu impfen, und wenn wir es vielleicht sogar schaffen, auf freiwilliger Basis die 60-70% Impfquote zu erreichen, die das Robert-Koch-Institut und die Ständige Impfkommission als erforderlich ansieht für die Bekämpfung der Corona-Pandemie, dann sind auf dieser Basis Sonderrechte schwierig verfassungsrechtlich zu begründen.
Unterstützung bekommt er vom rechtspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe. Volker Ulrich sieht, wie er ebenfalls der Welt sagte, eine Regelungslücke im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die müsse adressiert werden. Kommt also ein solches Gesetz? Das ist nicht nur wegen der vielen offenen Fragen nicht klar, sondern auch wegen Gegenwind aus der CDU. Man wolle keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür, sagt zwar auch der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Jan-Marco Lutschak. Mit ihrem Vorstoß schaffe die SPD aber Verunsicherung, wirft ihr Fechner vor und spricht von einer Phantomdebatte. Solange es nicht genug Impfstoff gebe für alle, die ihn wollten, stelle sich die Frage nicht. Denn einem Clubbetreiber bringe es gar nichts, wenn er den jetzt zu impfenden 80-Jährigen den Zutritt erlauben würde und eben nur ihnen. Auch Restaurants oder Supermärkte würden kaum einen großen Teil ihrer Kundschaft aussperren. Für verfrüht hält die Debatte zwar auch Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Verwehren wolle sie aber einem privaten Unternehmer nicht, Unterschiede zu machen. Im Deutschlandfunk wählt auch sie gerade das Beispiel des Clubbetreibers.
Wir haben uns doch alle gefreut vor ein paar Monaten, als die Schnelltests kamen. Und da haben wir alle gesagt, wunderbar, mit den Schnelltests können wir wieder Kultur ermöglichen. Wollen wir das wieder per Gesetz wieder rückgängig machen? Das kann es doch nicht sein. Einem Gastronomen möchte ich das auch nicht vorschreiben.
Solche Schnelltests als Alternative zum Impfnachweis sind für Sie eine mögliche Lösung.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es nicht geht, dass alle gegebenenfalls darunter leiden, dass einige wenige sich nicht impfen lassen wollen.
Wirft im ZDF Michael Müller ein, der regierende Bürgermeister von Berlin, SPD. Und er meint, irgendwann, später, wenn alle geimpft sind, die wollen. Bleibt die Frage, ist ein solches Verbot überhaupt rechtlich zulässig? Ja, sagt Ulrich Battes, Verwaltungsrechtsexperte im Sender NTV.
Es gilt, und auch das ist auch Unionsrecht und nicht nur deutsches Verfassungsrecht, es gilt ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Das Ganze ist natürlich etwas schwieriger insofern, als ja nun der Schutz Dritter hinzukommt.
Auch das sehen freilich andere anders, so der Verfassungsrechtler Steffen Augsberg auf lto.de. Ein Kreuzfahrtunternehmen könne natürlich seine Schiffe nur Geimpften öffnen, um gerade den älteren, gefährdeten Kunden die Kreuzfahrt und sich den Verdienst zu ermöglichen.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Und wir bleiben noch beim Thema Corona und schauen unter anderem auf die Lage der Krankenhäuser. Durch das System der Finanzierung, wie wir es in Deutschland haben, ist es ja so, dass die Krankenhäuser vor allem Geld mit OPs verdienen. Das heißt, das wirtschaftliche Interesse ist eher, dass viele Menschen operiert werden und nicht, dass Menschen lange im Krankenhaus versorgt werden. Jetzt, wo alle möglichen Kapazitäten für Corona-Patienten vorgehalten werden sollen, fehlen deshalb Einnahmen und die Krankenhausgesellschaft fordert mehr Unterstützung vom Staat. Frank Capellan berichtet.
Das medizinische Personal hat in der Corona-Pandemie Großartiges geleistet, heißt es in einem heute öffentlich gewordenen Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Doch während die Christsozialen kurz vor ihrer Jahresauftaktklausur eine Neueinsteigerprämie von 5.000 Euro für Pflegekräfte diskutieren, könnte es für viele derzeit Beschäftigte in den Krankenhäusern bald kein Geld mehr geben. Wenn die Bundesregierung die Hilfen nicht deutlich erhöht, werden flächendeckend Kliniken bereits im ersten Quartal 2021 nicht mehr die Gehälter ihrer Mitarbeiter zahlen können, warnt Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Den Häusern fehlten ganz einfach die Einnahmen durch die Regelversorgung, betont er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Professor Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner, fürchtet zudem, dass es bald an Pflegerinnen und Pflegern fehlen dürfte.
Das Problem des Pflegepersonalmangels besteht ja schon seit Jahren und ist in der Corona-Pandemie leider nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil, wir befürchten durch die monatelangen Belastungen, die die Pflegekräfte jetzt mitgemacht haben auf den Intensivstationen, dass wir Anfang kommenden Jahres Leute haben werden, die unter der Last zusammenbrechen und tatsächlich dann ins Aus gehen.
Sorge bereitet ihm auch, dass selbst unter Pflegekräften die Skepsis gegenüber dem Impfen sehr groß ist. Der Staat muss mehr und besser aufklären, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter zu erhöhen. Das fordert auch die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig im Deutschlandfunk.
Ich denke, dass wir da schon anstreben sollten, 80% der Menschen zu impfen. Da werden wir eine Herdenimmunität wirklich spüren. Und da ist es jetzt natürlich auch ganz wichtig, die Akzeptanz zu fördern, zu erklären, dass dieser Impfstoff sicher ist.
Bisher war eine Impfrate von 60% ins Auge gefasst worden. Ab dieser Größenordnung könnten Infektionsketten in sich zusammenfallen, hatten Mediziner versichert. Wir müssen das leider nach oben korrigieren, meint nun auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Von Hause aus Epidemiologe und er begründet das im WDR so.
Wir wissen mittlerweile, dass einige der Mutationen ansteckender sind und je stärker die Ansteckungsgefahr durch eine Mutation ist, desto höher ist der Prozentsatz derer, die geimpft sein müssen. Daher gehen amerikanische Wissenschaftler mittlerweile davon aus, dass die Herdenimmunität erst bei 80-85% mindestens erreicht sein wird.
Um die Zeit bis zur ausreichenden Impfung zu überbrücken, wird verstärkt auf Schnelltests gesetzt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt große Hoffnung auf ein gerade von einem Start-up-Unternehmen in der Nähe von München auf den Markt gebrachtes Produkt. Dieser weltweit beste Schnelltest könne an Flughäfen eingesetzt werden, damit Reisende nicht unnötig in Quarantäne geschickt würden, aber auch zur Öffnung von Hotels beitragen.
Damit ist in meinen Augen jetzt wirklich die Tür geöffnet, über das Testen die Corona-Lage noch deutlich besser in den Griff zu bekommen.
Dass eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus vermieden werden kann, gilt aber als unwahrscheinlich. Im ZDF macht Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, klar.
Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Ob das so umfassend ist, wie wir es jetzt erleben, das muss man dann eben anhand der Zahlen bewerten.
Und während die Politik den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern anpeilt, halten Mediziner wie Uwe Janssens und Melanie Brinkmann das für nicht ausreichend. Auch bei dieser Inzidenz seien die Gesundheitsämter noch überfordert. Beide wünschen sich hier mehr Ehrgeiz. Und Virologin Brinkmann erinnert an den Herbst, als die Politik doch viel zu spät reagiert habe.
Es ist nichts passiert, als wir die 50 erreicht haben. Es wurde immer weiter zugeschaut, dass die Zahlen weiter steigen.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das der Beitrag von Frank Capellan. Kurz vor Weihnachten wurde das bosnische Flüchtlingscamp Lipa geschlossen, nachdem es da gebrannt hat und auch, weil es nicht winterfest war. Tausende Menschen waren dann plötzlich schutzlos der Kälte, dem Regen und dem Schnee ausgesetzt. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne richtige Behausungen. Und Hilfsorganisationen haben gesagt, dass diese Situation wirklich lebensbedrohlich ist. Heute wurde das Camp dann evakuiert. Andrea Bär berichtet.
Mehrere Busse stehen an einer kleinen Kreuzung mitten in der Landschaft, nahe dem Camp Lipa, rund 25 Kilometer von Bihać entfernt. Hunderte Flüchtende und Migranten warten hier. Ihre Habseligkeiten tragen sie in großen, bunten Plastiksäcken bei sich. Wenn sie diese dann in den Kofferraum legen und einsteigen sollen, entsteht eine gewisse Unruhe. Die Gruppen versuchen zusammenzubleiben, denn das Ziel der Fahrt ist unklar.
I don't know now.
Ich weiß ja gar nicht, wohin es gehen soll. Sie bringen uns an einen anderen Platz, aber niemand hat uns gesagt, wohin. Nein. Meint dieser junge Mann aus der Gegend von Islamabad in Pakistan. Es ist deutlich wärmer im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina als in den letzten Tagen. Doch trotz des Sonnenscheins hüllt er sich in eine grau-grün karierte Wolldecke. Wie viele der Menschen, die hier warten, sieht er übernächtigt aus und ausgelaugt. 6 Monate lang war er im Camp Lipa untergebracht, erzählt er. Doch die letzten Tage hätten ihn besonders geschlaucht. Aufgrund eines Streits mit den lokalen Behörden und der Zentralregierung in Sarajevo zog sich die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, aus Camp Lipa zurück. Niemand sprang ein und 1200 Menschen waren damit sich selbst überlassen. Kein Wasser, kein Strom, kein Arzt. Auch Essen durfte nur einmal am Tag verteilt werden. Am Dienstagmorgen sorgte die österreichische Nichtregierungsorganisation SOS Balkanroute für 1200 Portionen. Peter Rosandic aus Wien hat mitorganisiert. Er hat gehört, dass die Menschen weggebracht werden sollen und das fände er natürlich gut.
Zum Glück, ich hoffe, dass es ein besserer Ort ist.
3 junge Männer haben ihre Portion gerade bekommen. Auch sie wirken erschöpft. Mohammed kann von uns am besten Englisch, meinen sie. Er soll für sie sprechen. In den letzten Tagen haben sie uns viel weniger gegeben als heute, sagt er und zeigt eine Plastiktüte mit Weißbrot. Mehrere Flüchtlingsorganisationen sind anwesend und auch Mitarbeiter des IOM sind an diesem Morgen zu sehen. Die bosnische Polizei kontrolliert und plötzlich kommt Bewegung auf. Camp Lipa soll geräumt werden, heißt es überraschend für alle und sie sollen losgehen, einen Feldweg entlang. Irgendwie scheinen einige doch froh zu sein, dass es irgendwo hingeht und dass sie nicht noch eine Nacht an diesem verheerenden Ort im aufgegebenen, abgebrannten Camp Lipa verbringen müssen. Wohin werden wir gebracht, fragen viele. Ein Bus bringt uns nach Italien, sagt einer. Nein, nach Deutschland. Sie lachen. Noch während sie einsteigen, wissen sie nicht, wo sie hingebracht werden. Und erst am Nachmittag wird das Ziel bekannt. Die Flüchtlinge und Migranten aus dem Camp Lipa nahe Bihać, sie kommen nach Bradina, rund 30 Kilometer südlich von Sarajevo. Dort werden sie in einem Gebäude der bosnischen Armee untergebracht. Es soll eine vorübergehende Lösung sein, bis Camp Lipa wieder aufgebaut sei, heißt es aus dem Sicherheitsministerium. Die Menschen aus Camp Lipa sind nun also in der Nähe von Sarajevo. Doch das Thema bleibt der Region erhalten. Nach wie vor sind mehr als 2000 Flüchtlinge und Migranten obdachlos in der Gegend. Sie hausen im Wald oder in leerstehenden Gebäuden. Die bestehenden Flüchtlingscamps sind überfüllt. Nicht nur in Bosnien und Herzegowina muss sich die Flüchtlingspolitik laut Peter Rosandic grundlegend ändern.
Fundamental jetzt einmal menschenwürdige Verhältnisse herstellen, menschenwürdige Camps. Langfristig als Flüchtlingshelfer wissen wir, Camps sind keine Lösung. In Camps entwickeln sich keine guten Dynamiken langfristig. Deswegen ein Asylzentrum in Bosnien-Herzegowina von Europa, wo die Menschen Antworten bekommen, ob sie einen Asylantrag genehmigt bekommen oder nicht. Aber sie brauchen endlich Antworten.
Über die Situation der Flüchtlinge aus dem Camp Lipa war das der Bericht von Andrea Bär. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel berichtet über das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, auf das sich beide Seiten ja gerade noch so an Weihnachten geeinigt haben. Heute haben alle EU-Staaten offiziell ihre Zustimmung gegeben. Über ein anderes geplantes Abkommen hat man in letzter Zeit eher wenig gehört, nämlich über das Investitionsabkommen der EU mit China. Vor allem Deutschland treibt das stark voran. Es geht da um Marktzugang in China, aber es gibt auch eine ganze Reihe von kritischen Punkten, zum Beispiel Dumpingpraktiken durch China oder auch die menschenrechtliche Lage vor Ort. Jetzt steht das Abkommen offenbar kurz vor dem Abschluss. Bettina Klein ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Wie kommt es dazu, dass man jetzt plötzlich kurz vor einer Einigung steht?
Tja, aus dem Umfeld des Verhandlungsteams hier in Brüssel hört man, es sei doch ganz normal, dass erst am Ende die schwierigsten Brocken aus dem Weg geschafft werden. Die Verhandlungen laufen ja seit 7 Jahren. Sie wurden intensiviert, seit man im März 2019 China auch als strategischen Rivalen ansieht. Und noch einmal intensiviert seit dem Sommer, ergo seit Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hat. Und es ist natürlich überhaupt kein Geheimnis, dass auf der To-Do-Liste der deutschen Ratspräsidentschaft ganz oben das Ziel stand, das Investitionsabkommen mit China abzuschließen. Für Deutschland, Sie haben es gesagt, ist der Handel mit China so wichtig wie für kaum ein anderes Land in der EU. Der geplante Gipfel im September in Leipzig ist Corona zum Opfer gefallen, aber es war sehr im Interesse der Bundesregierung, hier voranzukommen. Es soll nun morgen einen Termin der politischen Unterstützung auf höchster Ebene per Videokonferenz mit der chinesischen Führung geben. Nicht ganz zufällig fiele das jetzt gerade noch so in die Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft, genau genommen morgen am vorletzten Tag.
Können Sie vielleicht zum Hintergrund noch mal ganz kurz erklären, worum geht's bei diesem Abkommen? Also was soll da geregelt werden?
Die europäischen Unternehmen sollen erstmals einen vergleichbaren Marktzugang haben in China. Umgekehrt ist das schon der Fall, und zwar unter vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen. Und obwohl es kein Freihandelsabkommen ist, hört man hier, hat China bisher nicht dagewesene Zugeständnisse gemacht beim Thema Nachhaltigkeit. Und dazu gehören eben auch die Arbeitsbedingungen. Wir wissen, es gibt Berichte über Arbeitslager und Zwangsarbeit in China unter unvorstellbaren Bedingungen. Das war auch den Politikern hier im Europäischen Parlament wichtig, die müssen ja noch zustimmen. Und nun hat sich China offenbar zumindest bereit erklärt, 2 Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation zu ratifizieren, in denen eben Zwangsarbeit verboten wird. Kann man das am Ende wirklich durchsetzen? Die EU sagt ja, über Streitschlichtungsmechanismen könnten auch Strafmaßnahmen da vollzogen werden. Und damit glaubt die Europäische Union offenbar, internationale Standards eben nach und nach durchsetzen zu können. Ob das am Ende wirklich Zähne hat, das muss sich noch zeigen. Das Parlament, wie gesagt, muss diesem Vertrag auch zustimmen, bevor er in Kraft treten kann. Und da kann man schon erste sehr deutliche kritische Stimmen hören dazu.
Genau, Sie sagen es, die kritischen Stimmen. Sie haben auch die Arbeitslager schon angesprochen. Also hat man jetzt da tatsächlich alle schwierigen Punkte ausgeräumt?
Also bei der EU heißt es, es ist der beste Deal, den wir im Moment bekommen können, und da müssen wir zuschlagen sozusagen. Ja, also so weite Zugeständnisse habe China noch nie gemacht. China-Experten und andere Kritiker sagen, China will damit offensichtlich eine Allianz der Europäer mit den USA gegen China unterlaufen, und die EU habe hier mitgespielt und Peking quasi einen politischen Sieg in die Hand gegeben, und zwar 3 Wochen bevor die neue US-Regierung ins Amt kommt, mit der man eigentlich gemeinsam international für Demokratie eintreten will. Die EU-Kommission, auch die deutsche Ratspräsidentschaft argumentieren, es sei wichtig, mit den USA auf Augenhöhe zu kommen, die ihrerseits so ein Investitionsabkommen mit China schon haben. Und das sei nur ein Element in den Beziehungen, um da voranzukommen, und würde der transatlantischen Zusammenarbeit überhaupt nicht im Weg stehen. Allerdings kann man schon jetzt sehen, dass auch eine Regierung von Joe Biden vermutlich einen härteren Kurs gegen China fahren wird als die EU. Und wieder der EU-USA-Dialog zu China sich im nächsten Jahr gestalten wird, das wird noch, muss man mit Spannung noch abwarten. Die Ratifizierung wird ihrerseits noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen im kommenden Jahr dann.
Bettina Klein zum wahrscheinlich bevorstehenden Investitionsabkommen zwischen der EU und China. Vielen Dank dafür. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben von Journalisten, dass sie Missstände aufdecken, dass sie eine Art Kontrollinstanz der Mächtigen bilden, also Korruption, Lügen, Machtmissbrauch, solche Dinge anprangern. In vielen Teilen der Welt ist genau diese Arbeit aber lebensgefährlich. Auch dieses Jahr wurden wieder Journalisten dafür ermordet. Und die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigt im 2. Teil ihrer Jahresbilanz, wo es besonders viele solcher Fälle gegeben hat. Klaus Remme.
In einem 1. Teil der Jahresbilanz hatte Reporter ohne Grenzen vor 2 Wochen über entführte, inhaftierte oder verschwundene Kollegen berichtet. Heute wurde die Zahl der in diesem Jahr getöteten Journalisten veröffentlicht. Demnach sind 2020 mindestens 50 Journalisten wegen ihrer Arbeit ums Leben gekommen, 48 Männer und 2 Frauen. 42 wurden gezielt ermordet, 8 kamen im Einsatz ums Leben, etwa in Kriegsgebieten oder durch Unglücksfälle. Michael Rediske ist Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen.
Ermordet werden Journalisten dort, wo man sie nicht staatlich hinter Gitter bringen kann, in Bürgerkriegsländern oder in Ländern, wo, wie in Mexiko, das ist das gefährlichste Land derzeit, Journalisten versuchen, Korruption aufzudecken, gegen den Drogenhandel vorzugehen. Da werden sie ermordet, aber nicht so sehr eingesperrt.
Neben Mexiko zählen der Irak, Afghanistan, Indien und Pakistan zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten. Schaut man auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, so fällt auf, dass die Zahl der getöteten Journalisten in den vergangenen beiden Jahren niedriger ist als etwa zwischen 2012 und 2015, als Reporter ohne Grenzen deutlich über 100 Todesfälle jährlich auswies. 147 waren es 2012.
Wir sehen seit vielen Jahren, dass natürlich die höchsten Zahlen dann auftreten, wenn es offene Bürgerkriege gibt, in denen eben viele Korrespondenten unterwegs sind, sich nahe an die Kampfeslinie heranwagen. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Von den 50 Getöteten sind 48 einheimische Journalisten und nur 2 Ausländer.
Es wäre darüber hinaus auch ein Fehler, von einer gesunkenen Zahl getöteter Journalisten auf eine Verbesserung der Pressefreiheit zu schließen. Rediske verweist auf das Beispiel Mexiko.
In Mexiko werden wirklich seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr mehrere Journalisten umgebracht. Das hat natürlich auch einen Einschüchterungseffekt. Das heißt, weniger Tote bedeutet unter Umständen auch, dass in bestimmten Regionen sich auch die Lokaljournalisten, das sind ja oft Leute vom Radio, nicht mehr trauen, überhaupt gegen Drogenhandel, Korruption anzuschreiben, weil dann an der nächsten Ampel ein Motorrad neben ihnen auftaucht und ihnen in den Kopf schießt.
Schon vor 2 Wochen hatte Reporter ohne Grenzen im ersten Berichtsteil auf 5 Kollegen hingewiesen, denen zum Stichtag 1. Dezember die Vollstreckung der Todesstrafe droht. Am 12. Dezember wurde Ruhollah Sam im Iran hingerichtet. Es war weltweit die erste Hinrichtung eines Journalisten seit 30 Jahren.
Das ist ein iranischer Journalist, der eigentlich schon längst im Exil in den USA war, dann aber in das Nachbarland Irak gereist ist und von dort offenbar entführt wurde von den iranischen Revolutionsgarden. Der hatte einen Exilsender. Das ist sozusagen auch ein Warnschuss an alle, die einen Exilsender irgendwo in der westlichen Welt betreiben, dass Geheimdienste solcher Länder wie die des Iran dann auch zu Entführung bereit sind.
Auch die Pandemie wirkte sich aus, wenngleich sich die Folgen nicht in verlässlichen Zahlen ausdrücken lassen. Weltweit starben Hunderte nach einer Infektion mit dem Virus, ohne dass eindeutig belegt werden konnte, ob sie sich im Rahmen ihrer Arbeit oder im privaten Umfeld angesteckt haben, so heißt es im Bericht von Reporter ohne Grenzen. In wenigstens 3 Fällen gelte es aber als ziemlich sicher, dass Journalisten, die wegen ihrer Arbeit inhaftiert waren, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, weil sie nicht ausreichend geschützt oder behandelt wurden.
Klaus Remme über den Bericht von Reporter ohne Grenzen. Russland hat schon vor einigen Tagen Einreisesperren unter anderem für hochrangige deutsche Personen verhängt, als Reaktion auf die EU-Sanktionen im Fall Nawalny. Heute wurde diese Liste dann nochmal erweitert und Sabine Adler erklärt, warum.
Die heute vom russischen Außenministerium verhängten Einreisesperren sind als Gegensanktionen zu verstehen. Eine Reaktion auf die Einreise- und Kontensperren, die die EU gegen den Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostyukov, den Geheimdienstoffizier und Hacker Dmitri Badin verhängt hat, sowie gegen eine Cyber-Spezialgeheimdienstabteilung. Dies war Ende Oktober geschehen, gut 5 Jahre nach dem Angriff der russischen Hacker auf das IT-System des Deutschen Bundestages. Damals waren etliche Computer, so der Bundestagsabgeordneten Marie-Louise Beck, mit Spionagesoftware infiziert worden. Außerdem wurden große Mengen von Daten gestohlen, E-Mail-Adressen gestört. Selbst Rechner im Bundestagsbüro von Angela Merkel sollen betroffen gewesen sein, was die Kanzlerin vor einigen Monaten noch als ungeheuerlich bezeichnet hat. Wegen des digitalen Bundestagsangriffes war eine tagelange Reparatur des Netzes erforderlich. Diese Vorgeschichte bestreitet das russische Außenministerium auch heute und wirft der EU vielmehr destruktive Handlungen gegenüber Russland vor. Laut einer Mitteilung des Pressedienstes des Ministeriums werden nun hochrangige Verantwortliche von deutschen Sicherheits- und Geheimdiensten einschließlich des Verteidigungsministeriums an einer künftigen Einreise nach Russland gehindert werden. Wen das betrifft, wurde nicht genannt. Eine Vorgehensweise, die Moskau schon im Zusammenhang mit den Gegensanktionen im Falle Nawalny vorige Woche angekündigt hat. Das russische Außenamt droht mit zusätzlichen Gegenmaßnahmen, falls deutsche Regierungsstellen weiter an ihrer, Zitat, konfrontativen Haltung festhielten. Wie schon bei den Vergiftungsversuchen des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny heißt es auch jetzt wieder aus Moskau, die Bundesregierung habe sich niemals für eine echte Untersuchung interessiert. Dieses Mal waren die Hackerangriffe gemeint, die nach russischer Auffassung nichts als eine neue Provokation seien, die gegen Russland erfunden worden sei.
Informationen von Sabine Adler. Gestern gab es schon ein Erdbeben in Kroatien, heute dann noch eins. Und das heute war sogar noch schwerer als das gestern. Viele Menschen sind verletzt und es gibt wohl auch Tote. Zumindest von einem toten Kind ist bisher die Rede. Weil die Erdstöße auch in den Nachbarländern spürbar waren, wurde in Slowenien dann vorsichtshalber ein Atomkraftwerk abgeschaltet. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Abgedeckte Dachstühle, umgestürzte Fassaden, schwer beschädigte Häuser. Das Stadtzentrum von Petrinja sehr aus wie Grozny in Tschetschenien, so Kroatiens Staatspräsident Zoran Milanovic, der sich vor Ort einen Überblick über die Schäden in der 25.000 Einwohner großen Stadt verschaffte, rund 50 Kilometer südöstlich von Zagreb. Schrecklich, schrecklich. Die Armee ist hier und die Kasernen können einige hundert Menschen aufnehmen, Familien darunter. Aber das ist schrecklich. Es war ein schweres Jahr, schlimm. Und am Ende dieses Jahres streut man noch Salz in die Wunden. Das wird hier wieder aufgebaut. Ein Kind ist ums Leben gekommen. Letztes Jahr war das schwerste Erdbeben in Durres in Albanien mit 6,4. Das ist die gleiche Stärke wie hier. Und ich hoffe, es wird nicht so viele Opfer geben wie in Albanien. Ein Menschenleben ist schon eines zu viel. Petrinja werde mit Geldern der Europäischen Union wieder aufgebaut. Dies könne er der Bevölkerung versichern, so Milanovic. Einwohner der Stadt waren erschüttert von den Zerstörungen. Es ist schrecklich, schrecklich. Ich habe keine Worte. Unbeschreiblich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist etwas Unbeschreibliches. Nach Angaben des Potsdamer Geoforschungszentrums betrug die Stärke des Erdbebens 6,4. Bei den Einwohnern von Petrinja, das während des Krieges in den 90er Jahren teilweise schwer zerstört worden war, lagen nach dem zweiten Erdbeben innerhalb von nur 2 Tagen die Nerven blank. Dieser Mann rief dem Ministerpräsidenten entgegen. "30 Jahre hattet ihr Zeit, um diese Ruinen zu reparieren. Und jetzt kommen wir hier um. Hat denn 30 Jahre lang niemand hier einen einzigen Nagel einschlagen können? Einen Nagel? Und auch das, was nicht eingestürzt ist, ist voller Kugeln. Niemand hat das repariert. Und jetzt muss ich hier Kinder rauszerren. Ist das normal? Wir sind die Europäische Union in Europa." Im nur wenige Kilometer entfernten Sisak verursachte das Beben nach Angaben des dortigen Krankenhausdirektors schwere Schäden am städtischen Hospital. Im gesamten Land und in den benachbarten Staaten Ungarn, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Österreich waren die Erdstöße zu spüren. In der kroatischen Hauptstadt eilten, wie andernorts auch, Tausende von Menschen ins Freie. In Teilen Zagrebs fiel zwischenzeitlich der Strom aus. Das slowenische Kernkraftwerk Krško, rund 50 Kilometer von Zagreb entfernt, wurde abgeschaltet. Das sei das übliche Verfahren. Bei Erdbeben dieser Stärke teilte das Kernkraftwerk mit.
Clemens Fehrenkotte. Und wir wechseln noch einmal ins Inland. Viele NGOs haben sich für ihren jeweiligen Arbeitsbereich Negativpreise ausgedacht, um damit auf Probleme oder auf Skandale aufmerksam zu machen, die sonst vielleicht in den Medien eher untergehen würden. Einer dieser Negativpreise ist der Dinosaurier des Jahres vom Naturschutzbund. Und der geht zum ersten Mal nicht an eine öffentliche Person, sondern an ein Infrastrukturprojekt, nämlich die Autobahn 26 bei Hamburg. Klaus Heinrich.
Die geplante Hamburger Autobahn A26 Ost sei das perfekte Sinnbild einer antiquierten Infrastrukturplanung.
Sie zerstört nicht nur wertvolle Natur, sondern ist auch extrem klimaschädlich und unglaublich teuer,
heißt es im Preisvideo des Verbandes.
Es muss jetzt Schluss sein mit diesem Schema F-Gebaue von Autobahnen und neuen Fernstraßen,
sagt NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger.
Wir können für die Zukunft einer sauberen Mobilität und einer Mobilität, die bedarfsgerecht in Deutschland ist, nicht auf die Konzepte der 50er und 60er und 70er Jahre setzen.
Die Verbindung von A1 und A7 im Hamburger Süden sei überflüssig, weil sie auf völlig überzogene Umschlagerwartungen für den Hamburger Hafen fußten. Statt der einst prognostizierten 25 Millionen Container Umschlag seien in den nächsten 15 Jahren nur die Hälfte realistisch. Deshalb sei es sinnvoller, das Geld in die bestehende Haupthafenroute zu investieren. Deren Sanierung kostet Bund und Stadt ohnehin über 3 Milliarden Euro. Das ironisch ausgezeichnete Autobahnprojekt ist nur 10 Kilometer lang, kostet aber 1,5 Milliarden Euro, also satte 150 Millionen pro Kilometer. Zusammen mit der bereits im Bau befindlichen A26 West seien mehrere hundert Hektar Biotopfläche gefährdet, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, so der NABU. Betroffen wären unter anderem wertvolle Niedermoorböden, die auch als CO2-Speicher dienen.
Wir fordern deswegen die Freie Hansestadt Hamburg auf, genauso wie den Bund, diese Planung zurückzuziehen, diese Planung zu stoppen. Und es sollte zum Anlass genommen werden, insgesamt alle Neubauten, die im Bundesverkehrswegeplan momentan noch drin sind, einer sehr, sehr kritischen Prüfung zu unterziehen.
Die A26 Ost wurde vor 20 Jahren beim Bund bestellt. Die Gelder wurden jetzt vom Bundesverkehrsminister freigegeben.
Mit dem Dinosaurier des Jahres gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zur Impfstoffproduktion und zum Börsenjahr 2020. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.